Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrified.
The Lady of the Woods. Ich schreibe dies auf Anweisung meines Arztes. Sein Rezept für mein Unglück, das verursacht zu haben, was er als beträchtliche Verzerrung der Nerven bezeichnet hat, besteht darin, die Ereignisse, die zu diesem Punkt geführt haben, im Detail zu beschreiben. In der Hoffnung, dass ich ein Heilmittel bieten könnte. Wenn er doch nur von der Tragödie wüsste, unter der ich arbeite. Unabhängig davon sollte ich mich zweifellos vorstellen, um einen freundlichen, wenn auch etwas verständnislosen Arzt den äußersten Geist des guten Willens zu demonstrieren. Ich war ein typischer Engländer aus gutem Hause. Meine Familie wurde ziemlich respektiert. Mein Vater hielt einige Aktien im Fernindien. Und ich hatte eine respektable Schule innerhalb der britischen Inseln, während eines einjährigen Austauschprogramms auf der anderen Seite des Atlantiks in Miskatonic in Arkham, Massachusetts besucht. Natürlich ist trotz meines respektablen Hintergrunds Neugier eine natürliche Sache. Und wie die meisten anderen Schüler konnte ich einen Blick auf einige ihrer Eldritch-Zauberbücher und Manuskripte werfen, deren dunkle Lehren selbst in den aufrichtigsten Gefährten erhalten bleiben. In der Tat ist es meine halb erinnerte Lektüre einiger dieser Texte, die es mir ermöglicht hat, etwas Licht auf den Schleier zu werfen, den ich höchstwahrscheinlich unwissentlich durchbohrt habe. Es war das Jahr 1923 und ich war gerade 22 Jahre alt. Wie es unter Jugendlichen meines Hintergrundes üblich ist, hatte ich mich entschlossen, nach Abenteuern zu suchen und zu diesem Zweck Gelder aufgebracht, die ausreichten, um mir eine sichere Überfahrt des Kontinents zu ermöglichen. Im Juni des Jahres war ich in Calais angekommen und hatte mich bald auf die Spielereien und Dummheiten eingelassen, die den Alten noch verweigert werden. Innerhalb eines Monats trieb mich mein Durst nach größeren Dingen, zu einer, die über den Charme und Nettigkeit, die Frankreich und ihre Schwester zu bieten hatten, und ich entschied mich, die harscheren Länder wie Deutschland und die slawischen Staaten zu besuchen. Ich kam in Bergschlucht an, ein kleiner Weiler im Bundesland Baden-Württemberg, nicht allzu weit vom Schwarzwald. Erfreulicherweise steht der Weiler noch heute, wenn auch etwas verlassen und beschädigt, trotz des Krieges, der vor kurzem über dem Globus gewütet hatte. Zweifellos kann man, wenn man möchte, diesen charmanten kleinen Ort besuchen und das Gasthaus Mund der Esel finden, in dem ich übernachtet habe und von der freundlichen Familie unterhalten wurde, die das Haus führte. Auch ist wahrscheinlich, dass so jemand keine Spur der Tragödie finden wird, die mich in der Nacht des 17. Juli 1923 befiel und die trotz aller Bemühungen noch immer meinen Verstand plagt. In dieser Nacht fand ich mich im Rausch von Tabak und Alkohol wieder, welcher schon so oft das Gasthaus durchdrang, und entschuldigte mich daher von der feinen Gesellschaft meiner Gastgeber für eine lebhafte Konstitution, die es mir, wie ich ihn versicherte, erlauben würde, als der lebhafte Kerl zurückzukehren, den sie als Freund der Familie betrachteten. In diesem vernebelten Zustand machte ich mich auf den Weg, sicher, dass dieser kurze Spaziergang mich von meinen Sorgen befreien würde. Zu sagen, dass ich von dem Versuch, meine Gefühle loszuwerden, abgelenkt war, zeigte sich darin, wie ich mich plötzlich in einem der kleinen Waldgebiete fand, welche die Bergschlucht umgaben. Tatsächlich erwies es sich als so überraschend für mich, dass ich mir einbildete, dass diese Stämme vielleicht um mich herum gewachsen waren, während ich gelaufen war. Oder dass ich unbewusst ein Portal zu einem Feenreich betreten hatte. Ich schauderte jetzt, wo ich mich an die Gedanken von damals erinnere. Insbesondere in Verbindung mit dem späteren Ereignis und diese abscheulichen Schriften, die ich gelesen hatte, welche Hinweise auf die Existenz solcher Welten haben und die Art, wie sie betreten werden konnten. Ich hatte mich gerade für einen Weg entschieden, als es passierte. Zwischen den Bäumen sah ich zuerst sie, die mein Leben als blasser Schatten für die kommenden Jahre verfolgen würde. Was ich erst für den Strahl des Mondes, der seinen Blick rasch auf den Boden des Waldes warf, hielt, verwandelte sich in die reizendste weibliche Form, die ich sowohl begehren als auch verschmähen würde. Ihre Haut war von einem Weiß, wie man es nicht oft unter den Lebenden sah. Es wirkte, als würde ihr Körper selbst Licht ausstrahlen. Doch kein Licht wurde auf die umgebenden Bäume oder Büsche geworfen. Und doch stand sie da, erleuchtet, als wäre sie gekleidet in lumisierender Farbe oder Gewänder aus glühenden Formen, so wie man es oft in den tiefsten Höhlen findet, wo unbekannte und fantastische Bestien jenseits des Randes der Vernunft unter den ahnungslosen Schritten der Menschen nagen und graben. Das Wenige, das sie trug, erschien schlicht und grau, als ob diese Lumpen, die um ihren Körper drapiert waren, wie von einem kürzlichen Regenguss erfasst worden wären und selbst jetzt noch trocknen würden. Trotzdem schändeten die dreckigen Klamotten nicht ihre unbestreitbare Attraktivität, sondern ließ es eher erscheinen, als würde der Künstler ein Meisterwerk unter geborgenen Holzresten platzieren. Ihr Gesicht war kaum mehr als makellos und unvergleichlich. Ein Mund von exquisiter Zartheit, eine Rosenknospe in einem Schneefeld, feine hohe Wangenknochen, eine Nase aus feinstem Knochenporzellan, schlanke, wunderschöne, gewölbte Augenbrauen und umgeben von all dieser prächtigen Eleganz große, glänzende, smaragdgrüne Augen, in dessen tiefe Wärme und Verlangen zu lauen schien, die unserer Art unbekannt war. Sie streckte ihre Hand nach mir aus, als wollte sie meine in ihren sanften Griff nehmen, und als sie genau das tat, war ich beeindruckt von der ganzen Seltsamkeit. Eine sanfte Brise, die durch die Blätter wehte, war allgegenwärtig um uns, und doch rührte sich weder eine Strähne ihrer silberblonden Haare noch ein Fetzen des Stoffes, der auf ihrer geschmeidigen Gestalt lag. Ich war versucht wegzulaufen, doch ihre Lippen formten sich zu einem zarten Lächeln und jeder Gedanke an Flucht verschwand aus meinem Kopf. Ich schaute nach links und rechts in der Hoffnung, bestimmen zu können, wo diese reizvolle Gestalt herkam, und als ich meinen Blick wieder zu ihr wandte, erschrak ich. Sie war so lautlos wie eine Hauskatze, die ihre Beute anpirscht, bis auf eine kurze Entfernung zu mir vorgerückt. Wie jemand sich von 40 auf 10 Meter in einer Sekunde und ohne dass Blätter raschelten nähern konnten, war mir ein Rätsel. Auch bemerkte ich, dass etwas Unbestreitbares mit ihr geschehen war. Wo ich sie zuvor noch begehrenswert gefunden hatte und jeden Zentimeter ihres Körpers erkunden wollte, fand ich diesen nun abstoßend, wollte mich so weit davon entfernen wie möglich. Ihre Augen, vorher noch ein Speicher, erfüllt mit der Milch aus menschlichem Trost der Liebe, erschienen nun vollkommen fremd und getrennt von allen menschlichen Wahrnehmungen oder Emotionen. Und wo die Luft noch bloß Momente zuvor still und friedlich war, durchdrang nun ein uraltes, mysteriöses Gefühl, weit über dem sterblichen Wissen oder der kleinen Moral, jeden Atemzug. Trotz keinerlei physischer Veränderung dieser Frau hatte der blanke Schrecken meine vorherige Lust ersetzt. Ich fürchtete mich vor ihr, mehr als vor jedem Menschen und vorstellbarem Terror, dem ich begegnet war. Ich begann sofort einen hastigen Rückzug von dieser lächelnden Sirene mit immer noch ausgestreckten Armen. Ich hörte keine Schritte hinter mir und sah kein Zeichen, dass sie mir hinterherjagte, und doch versicherte ein uralter Teil in mir, dass sie mir folgte. Diese Jagd ist größtenteils ein verschwommenes Bild aus Schrecken und im Wissen, dass ich unwissentlich ein Grauen erblickt habe, das nicht bekannt sein sollte. Es hörte jedoch bald abrupt auf mit einem herunterfallenden Ast, ohne Zweifel ein Relikt eines vorherigen Blitzeinschlags, trotz des schönen Wetters der letzten Wochen, welcher mich stolpern ließ und auf eine nahegelegene Lichtung schleuderte. Mein Bewusstsein kehrte bei dem Sturz zurück und ich brauchte einen Moment, um meine Umgebung zu erfassen, bevor ich versuchte aufzustehen. Ich setzte mich auf und blinzelte und fühlte den Schauer des Todes auf meiner Wange. Mein vorheriges Objekt der Zuneigung war zurückgekehrt und kniete sich vor mir, immer noch lächelnd, mein Gesicht in ihre Hände nehmend. Sie lehnte sich vor und drückte einen zarten Kuss auf meine Lippen. Nun wachte ich im Gasthaus auf. Nachdem ich bemerkt hatte, dass ich wirklich allein war, und dass es wirklich Sonnenlicht war, das durch das Fenster strömte, und dass ich ganz und gar wirklich allein war, gebe ich zu, dass ich vor Freude fast geweint hätte. Ein so lebendiger und übler Albtraum verlangte nicht weniger. Es verwunderte mich jedoch, dass, anders als die meisten Schrecken der Nacht, sich dieser sowohl bei Tageslicht als auch bei Gaslicht ein gleichermaßen schrecklich erwies. Denn dieses Gasthaus musste sicherlich modernisiert werden. Aber zweifellos würde seine Macht mit der Zeit vergehen. Trotzdem schien etwas zu fehlen. Ich fand meine Antwort im Spiegel. Ich war offensichtlich in meiner Nachtkleidung ins Bett gegangen, Keine ungewöhnliche Sache. Meine linke Wange zierte einen Rotton, als wäre ein mit Eis gefüllter Handschuh darauf gelegt worden. Aber auch das könnte als psychosomatischen Ausdruck meines Albtraums abgetan werden. Was man jedoch nicht als solchen hätte abtun können, waren offensichtliche Schlammflecken, die meine Kleidung verkrusteten. Als wäre ich gefallen und auf den Rücken gelandet. Sogar die Ellbogen meiner Jacke waren bedeckt, als hätte ich mich auf dem schlammigen Boden gestützt. Hier wurde ich von einem ungeheuren Schmerz des Verlustes getroffen. Als hätte ich eine Geliebte verloren. Eine sehr reale Lanze des Schmerzes durchbohrte mein Herz und brachte mich dazu, auf das Bett zu fallen und mich an meine Brust zu klammern. Ein weiterer Schmerz traf mein Gehirn und ich knirschte mit den Zähnen, als inmitten flüssiger Wellen geschmolzener Qualen verschwommene, undeutliche Erinnerungen an die Oberfläche brachen. Vage Bilder von einer Ansammlung von Wesen wie ihr, die lächelte, als sie mich zwischen ihre Reihen führte. Das Gefühl von eiskalten Händen, die meinen Körper streichelten und kratzten. Das Gewicht anderer, kalt wie Kadaver, drückte sich gegen mich. Ein Gedanke, halbe Erinnerung von »Warum atmen sie nicht?« bevor ich von sündhaften und unnatürlichen Taten überwältigt wurde, die mich mit unheiligen Vergnügen und frommen Hass erfüllten. Bevor ich mich an mehr erinnern konnte, wurde ich ohnmächtig. 25 Jahre später habe ich immer noch keine Ahnung, was in dieser Nacht passiert war. Diese halbvergessenen Erinnerungen lauern jetzt noch kaum unter der Oberfläche und schaukeln wie lästige Korken. Ich bekomme noch immer schmerzende Stiche in meinem Herzen, obwohl die Kopfschmerzen nie wiedergekehrt waren. Und ich fühle auch noch diese schreckliche Trauer, dieses Betrübnis einer verlorenen Liebe und mehr einer verlorenen Unschuld. Ich kann nur hoffen, dass ich nie wissen werde, was ich noch verloren habe oder was mich an die Ereignisse dieser Nacht erinnern. Denn ich würde zweifellos völlig verrückt werden und mich umbringen. Eine solche Wahl jedoch kann von mir genommen werden, denn in letzter Zeit habe ich flüchtige Blicke auf sie geworfen, während ich mein Leben gelebt habe. Ein halbflüchtiger Blick in den Spiegel oder eine fast wahllose Sicht in der Menge. Vielleicht wartet sie darauf, dass ich mich an sie erinnere und an unsere schlimmsten Taten, bevor sie mich zurück in ihre Welt und zu ihrem Volk trägt. Vielleicht ist sie wirklich eine Halluzination und für die Ärzte ist es zu spät. Wir werden sehen. Das Ding im See. Langsam und tief sticht das Paddel in das durch die Reflexion des Sonnenlichts glitzernde Wasser. Wie unzählig kleine Diamanten funkelt sie auf den kleinen Wellen, unter denen das Wasser von einzelnen Sonnenstrahlen durchbrochen wird. Das Wasser schimmert wie grünes Glas und als ob es von einer anderen tiefen Welt flüstert. Ein Schwan steckt einige Meter entfernt den Kopf ins Wasser und treibt wie ein in der Sonne strahlendes, undefinierbares Gebilde über den See. Er wippt auf den kleinen Windwellen auf und ab, wie ein kleines Boot zwischen den vereinzelten Seerosenblättern. Wieder ein Paddelschlag. Der See wird enger, bildet einen kleinen Nebenfluss, zu klein, als dass Motorboote ihn befahren könnten. Sogar zu klein, als dass man ihn vom See aus sehen könnte. Nur wer langsam neben dem Ufer dahergleitet, wie das SUP, kann ihn entdecken und in ihn einbiegen. Das SUP dreht sich in Richtung des Flusses. Gelenkt von Neugierde. Hinter den Bäumen kommt ein weiterer kleiner See zum Vorschein, umrahmt von Bäumen mit dunklen Blättern. Unnatürlich, dunkel. Und noch nie zuvor gesehen lassen sie keine Sonne hindurch, so wie das Wasser des Sees undurchsichtig, tief, gräulich, nahezu schwarz erscheinen. Ein kräftiger Schlag, der das SOP auf dem See hinaustreiben lässt. Die Bäume schirmen nicht nur die Sonne, sondern auch den Wind ab, was für eine mystische, beinahe unheimliche Stille sorgt. Die Blätter der Bäume sind dick und pelzig, sehen aus, als würde auch nur ein Atemzug sie dazu bringen, sich wie stinkende Pollen auf dem See zu verteilen. Die Äste, auf denen sie hängen, sind schwarz, glatt und spitz wie Lanzen, bestimmt in der Lage, einen Menschen zu verletzen. Doch es sind schließlich nur schmale, schlanke Bäume, nicht in der Lage, sich zu bewegen. Kein Paddelschlag. Das SUP treibt immer noch durch die Kräfte des Vorherigen. Aber es ist wahrscheinlich nur der Wind, der sein kleines Spiel mit dem Wasser treibt und ihm kleine, erstaunlich regelmäßig und wunderschöne Muster entlockt. Oder die Wellen eines vorbeitreibenden Bootes auf dem anderen See, dessen Motorenlärm nicht durch die Reihen von dicht belasteten Bäumen drängt. Das Paddel nähert sich erneut der Wasseroberfläche, gleitet langsam darauf zu, als die Erkenntnis über den kleinen See hinwegrauscht wie eine Böe. Fetzt durch die Bäume mit den pelzigen Blättern hindurch und lässt sie scheinbar tuscheln. Der Wind erreicht diesen See nicht. Es ist windstill. Das Paddel landet im Wasser, bevor es gebremst werden kann. Landet im Wasser und schlägt gegen etwas. Etwas Hartes, Glitschiges. Als das Paddel über seine Oberfläche rutscht, lässt sich die Kontur von Schuppen erahnen. Kurz herrscht Stille. Als würde der schuppige Leib unter der Wasseroberfläche die Berührung sacken lassen, diesen zweifelsfreien Angriff. Als würde es für die richtige Stimmung sorgen wollen, als wolle es Angst schüren. Das SUP schwankt und jagt winzige Wellen über den See, als Schrecken und Angst das Gleichgewicht ins Wanken bringen. Sieh dem, was auch immer dort unten liegt und wartet, wartet und weiterhin Angst schürt. Das Paddel fällt ins Wasser beim Anblick des großen Schattens, der sich der Wasseroberfläche nähert. Kaum sichtbar in dem dunklen Wasser, aber immer zweifellos in Bewegung, langsam größer werdend, wachsend, von unten kommend. Ein Körper schießt aus dem Wasser, der diese als so menschliche, als so lebende Bezeichnung nicht verdient, denn es ist älter als das Leben, älter als die Existenz selbst, viel älter. Groß, unförmig ist er, nicht komplett zu erfassen. Ein Kiefer schließt sich um den so viel kleineren Körper, Sehnen, Muskeln reißen, Knochen bersten, ein Schrei will sich lösen, ist kurz davor. Der See ist friedlich. Sonne und Wind spielen mit dem Wasser, lassen es glitzern und entlocken ihm faszinierende Muster. In der Fahrtrinne tuckern die Boote vor sich hin, ihre Motoren ein stetiges Summen am Ufer. Auf der anderen Seite des Sees sind ein paar Paddler. Sie beachten es nicht. Niemand beachtet es. Das SUP, das aus dem winzigen Seitenarm kommt, während die kleinen Wellen leise an seinem Bug plätschern, ohne Paddel und mit zerrissenen Fangriemen treibt es auf dem See hinaus. Herrenlos. The Truth Behind Death. Was kommt nach dem Tod? Gibt es einen Gott oder lösen wir uns einfach in Luft auf? Physikalisch sind wir sterblich, aber was passiert mit unserem Geist? Löst er sich einfach in Luft auf? Ich habe nie darüber nachgedacht. Die matschigen Schneeflocken klatschten gegen die Fensterscheibe und bedeckten den Sims mit einer nassen, weißen Masse. Die Pflanzen im Garten bogen sich unter der Last des Schnees, der bereits seit Anfang November den Tieren und Pflanzen das Leben zur Hölle machte. Die schwere Decke aus Weiß machte Fell, Blätter und Kleidung schwer und durchnässte alles und jeden innerhalb von 5 Minuten. Missmutig starrte Jacqueline in den trüben Himmel, soweit dieser unter den fetten Flocken noch zu sehen war. Großartige weiße Weihnachten. Sie hatte keine Lust, bei diesem Wetter vor die Tür zu gehen. Allerdings konnte sie es auch nicht weiter hinauszögern. Noch schlechter gelaunt als vorher, weil das Wetter seit Mai nicht mehr das tat, was sie wollte, nahm sie ihre Tasche von ihrem Schreibtischstuhl und schlurfte die Treppe hinunter. Auf dem Weg nach unten hörte sie Geschirr in der Küche klappern. »Casey, kannst du mich fahren? Das Wetter ist der letzte Dreck!« Ein lautes Klirren, wie wenn man einen Teller oder Glas auf den Boden schmeißt. »Case?« Ein unterdrücktes Schluchzen. »Casey?« Jacqueline bog um die Ecke. Ihre Schwester Casey war gerade dabei, einen Haufen Scherben zu entsorgen. An dem scheußlich kitschigen Blumenmuster erkannte Jacqueline, dass es einer der Teller gewesen sein musste. Ein weiterer Sieg gegen die Tyrannei dieses Kitsches. »Soll ich dir helfen?« Jacqueline wusste, dass das unnötig war. Casey war zu stolz, um Hilfe anzunehmen, erst recht nicht von ihrer kleinen Schwester. »Kannst du mich fahren, Case?« Casey strich sich eine weißblonde Strähne aus dem Gesicht. Jacqueline schnappte nach Luft. »Ist alles in Ordnung? Warum weinst du, was ist passiert?« Natürlich ignorierte Casey ihre Schwester. Sie war zu stolz, um sich trösten zu lassen. Lag es an dem Teller? Nein, Casey hasste diese Dinger noch mehr als Jacqueline. Und selbst wenn sie sie gemocht hätte, hätte sie nicht geweint, sondern höchstens geflucht. Jacqueline hatte ihre Schwester nur ein einziges Mal weinen sehen. Und das war nach dem Tod ihrer Eltern. Casey weinte nicht viel, erst recht nicht vor anderen Menschen. Nicht mehr ihre Familie stellte da eine Ausnahme dar. Wie zu erwarten gewesen war, drehte Casey sich stumm um und nahm einen Blumenstrauß. Von wo kam der her? Jacqueline hatte noch nie Blumen in ihrem Haus gesehen, da sie beide keinen Wert auf Dekoration legten. Und für was brauchte ihre yandere Schwester einen Blumenstrauß? Jacqueline beobachtete stumm, wie Casey ihre Jacke nahm und nach dem Autoschlüssel griff. »Hey, warte!« So schnell es ging, packte Jacqueline ihre Sachen und rannte ihrer Schwester nach draußen hinterher. Casey hatte bereits den Motor gestartet, als sie auf dem Beifahrersitz hechtete. »Casey, was ist denn los?« Keine Antwort. Offensichtlich wollte Casey nicht reden. Sie sprach nie über das, was in ihr vorging. Eine Weile lang saßen die beiden Schwestern stumm nebeneinander. Nach ungefähr 10 Minuten fiel Jacqueline jedoch etwas auf. »Hey, zur Uni geht's da lang!« Casey ignorierte sie weiter. »Case? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wo fahren wir hin?« »Bist du sauer auf mich?« Jacqueline seufzte. »Ah, dann halt nicht«, murrte sie beleidigt und sah aus dem Fenster. Kleine Häuser, ordentlich gepflegte Vorgärten. Die Gegend war durch und durch langweilig. Es fehlten nur noch die spielenden Kinder auf der Straße, aber die hätte Casey in ihrem momentanen Zustand wahrscheinlich über den Haufen gefahren. Also doch gut, dass sie nicht da waren. Jacqueline begann aus Langeweile die Büsche zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, Ortsschild, 27. Wicht, Nani. Sie drehte sich um. Ja, sie hatten die Wohngegend hinter sich gelassen. »Case, hier müssen wir aber nicht lang.« Natürlich keine Antwort. Jacqueline fragte sich langsam, ob ihre Schwester auf Drogen war. Sie lehnte sich nach vorne, um ihre Pupillen zu sehen, schaffte es aber nicht. Waren Caseys Pupillen geweitet gewesen, als sie losgefahren waren? Nein, bei den fast beigen Iriden wäre Jacqueline das aufgefallen. Davon abgesehen würde eine starke und stolze Person wie Casey niemals Drogen nehmen, nicht mal Alkohol. Das hoffte Jacqueline zumindest. Sie nahm nicht die Autobahnauffahrt und fuhren auch nicht weiter auf der Landstraße. Stattdessen fuhr Casey parallel zur Stadt den Hügel hinauf in Richtung Wald. Das Ganze wurde immer merkwürdiger. Casey mochte keine Wälder, ganz im Gegenteil zu Jacqueline. Und abgesehen von Bäumen gab es dort nur den Waldfriedhof, aber auf dem lag niemand begraben, den sie kannten. Doch trotzdem hielt Casey den Wagen auf dem kleinen Friedhof an, stieg aus und nahm die Blumen mit. Jacqueline blieb kurz etwas perplex sitzen. Langsam begann die Situation ihr Angst zu machen. Ihre Schwester handelte komplett widersprüchlich zu allem, was Jacqueline von ihr kannte. Langsam stieg sie aus und folgte ihrer Schwester. Sie fühlte sich wie ein Geist, als sie Casey zwischen den Gräbern folgte, komplett ignoriert, unbemerkt für diese Welt. Es war wie in einem bizarren Traum. Nur, dass es sich für einen Traum zu real anfühlte und eindeutig zu detailliert war. Jacqueline wäre fast in Casey hineingerannt, als diese vor einem Grab stehen blieb. Es war etwas abseits, aber noch nicht auffällig weit weg von den anderen, mit einem schönen Blick durch den Wald hindurch, auf die Felder und die Stadtgrenze. Eine schöne letzte Ruhestätte. Aber wer lag hier? Sie kannte schließlich niemanden, der hier beerdigt worden war, oder? Casey legte die Blumen auf das Grab. Anscheinend kannte sie die Person doch. Nun doch etwas neugierig blickte Jacqueline auf den Namen, der dort stand, und erstarrte. Wie konnte das sein? Dann erinnerte sie sich wieder. Der Wagen, der ihnen die Vorfahrt nahm. Der Aufprall. Die Schmerzen. Schwärze. Aber weder Casey noch sie waren dort verletzt worden. Anscheinend wurde eine von ihnen es doch. Jacqueline nahm die Gegend um sie herum nur noch wie durch einen Schleier wahr. Sie hörte nicht Caseys unterdrücktes Schluchzen, bekam nicht mit, wie ihre Schwester irgendwann ging, wie der Mutter des Wagens ansprang, wie ihre Schwester davonfuhr. Zurück nach Hause. Allein, für immer. Jacqueline konnte nur auf die schlichten und doch irgendwo kunstvollen Buchstaben auf dem Grabstein starren. Du hast immer gelächelt, als gäbe es in der Welt keine Probleme. Jacqueline Tennessee. 10. August 1999 bis 18. Dezember 2021. Das passiert nach dem Tod. Kein Himmel, Keine Warner, nichts. Es geht einfach weiter. Denn ein so einzigartiges Wesen wie der Mensch verschwindet nicht einfach. Auch wenn man nicht an die Existenz einer Seele glaubt, es gibt sie. Unsere Persönlichkeit, unser Charakter, unser Bewusstsein. Wir sind so einzigartig und besonders. Das ist unsere Seele. Unsere Einzigartigkeit, die Tatsache, dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir besonders sind. Und dieses Besondere, unsere Seele, verschwindet nicht einfach. Sie bleibt für immer auf dieser Welt. Während unser Körper verrottet, sind wir dazu verdammt, auf der Erde zu wandeln. Für alle Ewigkeit. Wir haben nur dieses eine Leben. Also sollten wir es nutzen und nicht für das danach leben. Wir sollten leben und dieses Geschenk jeden Tag nutzen. Egal wie schlimm es uns manchmal erscheint, egal wie unfair es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir achten sollten. Und wenn uns Probleme davon abhalten, sollten wir sie lösen. Und nicht davon laufen.